Eine Regelmäßigkeit in die Unregelmäßigkeit reinzubringen, das ist, glaube ich, die größte Aufgabe dieses 21. Jahrhunderts. Nicht für irgendwelche Politiker, sondern für Martin und mich. Also, wenn wir es dann tatsächlich auch mal schaffen, wieder wöchentlich rauszukommen, wöchentlich an einem Mittwoch aufzunehmen, an einem Donnerstag zu erscheinen, ey, dann haben wir was geschafft. Aber wir sind wieder da. Das frisch geschwebete Kölsch meldet sich aus der unangekündigten Sommerpause zurück. Hallo, Martin.
Don't call it a comeback, Mann. Wir sind zurück und waren quasi nie weg. Wie unsere großen Vorfahren und Vorbilder eines anderen Spontan-Podcasts haben wir uns ja unabgesprochen in einer Sommerpause verabschiedet, haben die Sportwelt aber natürlich heute wieder quasi einmal auf links gedreht, haben uns angeguckt, was so den letzten Monat passiert ist. Bisschen Fußball, viel GBT hinten raus auch und Nico Hülkenberg hat es geschafft. Das ist die Krux am Ende gewesen.
Ja, und das ist ja auch das Geile. Wir waren jetzt einen Monat weg, aber wir haben auch echt nicht so viel verpasst. Also
Ach
es ist jetzt
nein.
auch gar nicht so dramatisch. War ein guter Monat, den man sich rausnehmen konnte. Aber es ist jetzt auch schön, dass wir freudig in die nächsten Wochen schauen können. Ey, unterschätzt viel Beachvolleyball noch dabei. Also das ist natürlich auch der große Vorwurf, der uns immer gemacht wird, dass wir wenig über Beachvolleyball reden.
Heute
Aber
viel
diese
über
Woche.
Beachvolleyball geredet. Ihr müsst halt ein bisschen warten. Am
Ja.
Anfang haben wir uns über Don Rollo und über Nick Voltemessi ausgelassen, haben noch erzählt, warum wir die
Ja.
Club-WM beide irgendwie kacke finden. Aber dann hat München sein verdientes Spotlight bekommen.
So ist es. Jut, und in dem Sinne, macht euch eine schöne, schöne Stunde mit diesem Podcast, wo auch immer ihr sie hört. Viele Grüße.
Der kommt an!
Schiri ist, weiß nicht, Digga. Soll der Cornflakes 10 gehen, aber.
Noch ein!
Großartig! Vettel ist Weltmeister 2010!
You have a timeout. Decide not to use it. Curry, wait after.
Ich habe fertig.
Mittwoch 10, 16, herzlich willkommen zurück zu einer frischen Folge von eurem geschwebelten Kölsch. Zurück aus unserer ja nicht angekündigten Sommerpause, aber wir haben es wieder geschafft. Ich glaube, es sind so 4 bis 5 Wochen, die wir die Leute hängen lassen haben, Bengt.
Ich glaube, so lang ist es nicht. Also
Ich,
in
warte.
Gänze dann vielleicht schon, aber theoretisch müssten es 3 sein, weil ich war 2 Wochen im Urlaub, ein bisschen mehr als 2, waren knapp 3 Wochen. Ja, vielleicht haben wir 3 Podcast-Folgen ausfallen lassen und deswegen sind es 4 Wochen. Okay, vielleicht schon. Aber ja, es hatte gute Gründe. Es war Sommerurlaubszeit und die muss man sich dann auch mal nehmen. Und ja, deswegen komme ich zumindest mal erholt wieder zurück. Und wie geht's dir, Martin?
Mir geht's nicht ganz so erholt wie du, weil du warst natürlich im Urlaub, aber die letzte Folge, 5. Juni, Portugal zu groß für Deutschland. Also wir sind wirklich einen guten Monat, sind
Es
wir
ist
hinten
ein
dran.
Monat. Ja, es ist tatsächlich ein Monat. Krass, okay. Nee, hätte ich nicht gedacht. Dann ist die Schere natürlich oben. Tut uns leid an der Stelle. Aber ja, ich würde mal sagen, die Leute, die uns irgendwie auch auf Social Media folgen, die haben dann wahrscheinlich gesehen, dass ich dann auch unterwegs war. Und deswegen wird es erklärbar gewesen sein, warum ich aus Portugal keine Folgen gemacht habe. Trotzdem natürlich, nachdem wir angekündigt haben, ja, ab jetzt kriegen wir es in den Griff, dann erstmal eine einmonatige Pause unangekündigt zu machen, ist natürlich ein Statement. Schere oben, sorry.
Ist ein schlechtes Timing gewesen. Wir müssen ja auch mal so ehrlich sein, es war auch zwischen uns so eine eigentlich unabgesprochene Sommerpause, wobei ich schon, also ich
Naja.
wusste, dass du weg bist und das war dann für mich so ein, okay, also wir sind uns beide einig, dass es in der Zeit keinen Sinn macht, Podcast zu machen, um jetzt auch mal ehrlich zu sein. Klar, wir werden jetzt gleich sportlich so ein bisschen den vergangenen Monat auch aufrollen. Wir haben jetzt nicht so viel verpasst, da stehe ich
Nee, wirklich nicht.
weiterhin zu. Und deswegen muss ich aber auch nochmal Shoutouts sagen an viele, sowohl Bengt als auch mich, haben in München, also sowohl natürlich, wenn ich kommentiert habe im Chat, als auch ein, zwei über Instagram, aber wirklich viele, die dann auch einfach in München vorbeigekommen sind und so gefragt haben, ey, also schön und gut, dass ihr jetzt eine Sommerpause macht, aber wann kommt eigentlich mal wieder Podcast? Und ich dann eigentlich auch so gesagt habe, ja, das ist ein richtiger Arschloch-Move von uns gewesen, zu sagen, ey, okay, wir sind jetzt wieder zurück und ziehen jetzt wieder quasi wöchentlich unsere Folgen durch. Und dann gehen wir erstmal quasi unangekündigten Monat in die Sommerpause.
Halt, stopp, es ist kein Arschloch-Move, es ist ein Spontan-Move. Es
Ja.
wäre nicht der erste Podcast, wo unangekündigt gar keine Folgen mehr kommen. Und in dem Sinne, viel löblicher, dass wir wieder da sind. Lass es uns doch einfach so framen. Nee, aber dann lass doch mal einmal kurz Privat-Recap machen. Wie war dein letzter Monat? Was hast du letzten Monat getrieben?
Ich bin Bachelor jetzt, oder nee, das bin ich noch nicht, weil mein Studium nicht durch ist, aber ich habe meine Bachelorarbeit abgegeben, zurückbekommen, bestanden,
Ey!
und habe dann quasi da schon mal
GG.
den ersten Haken hintergemacht. Das war aber tatsächlich, hinten raus, auch wenn jetzt die Leute mir wieder vorwerfen würden, ich habe extrem viel Zeit gehabt für meine Bachelorarbeit, was auch richtig ist. Am Ende, so die letzten 2 Wochen sind immer krampfig, egal wie viel Zeit du dir dafür nimmst.
Ja, ist wirklich so.
Deswegen hat das ein bisschen wehgetan und ich würde sagen, ich hatte damit die deutlich schlechtere Sommer-Experience bis dato, weil ich natürlich bei dir ein bisschen verfolgt habe, wo du dich rumgetrieben hast, und das war wirklich, also von einem Windows-Home-Bildschirm zum anderen, gerade diese Düne sah so crazy aus, wo ihr da wart, oder dann, wenn du auch immer mit Jona an irgendwelchen fremden oder verlassenen Stränden warst und ihr da ein bisschen beigespielt habt, ihr da ein bisschen gesurft habt, da war ich schon extrem neidisch, wo ich hier bei 30 Grad in meinem kleinen Kinderzimmer saß und meine Bachelorarbeit geschrieben habe.
Ja, da war mein Sommer definitiv cooler. Also ich glaube, das kann ich so unterschreiben. Nee, war schon wirklich einfach mega cool. Und das Schönste ist wirklich, und das soll jetzt auch gar nicht irgendwie verschmalzt und schnulzig klingen, aber Jona und ich sind krank reisekompatibel. So, das habe ich wirklich einfach nochmal gemerkt, weil wir waren 3 Wochen jeden Tag aufeinander gepfercht. So wirklich, du hast in so einem Bus, in dem wir unterwegs waren, ja jetzt auch nicht so ewig viel Platz. Und du bist halt einfach zwangsläufig 24 Stunden am Tag beieinander. Und es gab nicht einen Moment, wo wir uns auf den Sack gegangen sind. Und das ist wirklich so krass. Also das weiß ich auch einfach heftig zu schätzen, weiß ich an Jona sehr zu schätzen, dass das so funktioniert. Aber natürlich ist es auch einfach, sich nicht auf den Sack zu gehen, wenn du halt gerade die größte Wanderdüne Europas besuchst, die Düne Pilar. Aber ja, war viel Cooles dabei und ich würde mir jetzt vorwerfen, ich kann okay surfen und das ist ganz cool.
Hast du neues Tattoo oder neue Verletzungen oder sind wir diesmal ohne Tattoo und ohne Verletzungen rausgekommen?
Wir sind tatsächlich komplett ohne Verletzungen rausgekommen. Tattoo war eine Überlegung, aber da ist das Problem, wenn du dich frisch tätowierst, dann sollst du erstmal nicht mehr ins Wasser. Und letztes Mal hat sich's ganz gut angeboten mit der Rückreise, aber diesmal habe ich meine Rückreise so geplant, dass ich auf jeden Fall noch in Frankreich surfen gehen wollte, also aus Portugal dann einmal durch Spanien wieder rawdoggen und in Südfrankreich dann auch 1-2 Nächte verbringen. Ja, und die wollte ich mir nicht nehmen. Also meine Prio war dann doch nochmal surfen zu gehen und nochmal ein paar geile Wellen zu nehmen. Und das hat sich auch gelohnt, weil das Meer in Frankreich ist krass viel wärmer als in Portugal. Das hätte ich auch nicht gedacht. Aber in Frankreich waren das echt so 24 Grad und in Portugal so 17. Und das ist geisteskrank viel Unterschied. Und deswegen wollte ich da auf jeden Fall noch surfen gehen und habe mich dann gegen Tattoo entschieden. Aber kann schon sein, dass es demnächst mal wieder passiert, dass irgendwann nochmal eins kommt.
Ey, apropos 17 Grad, wir hatten, also, und das waren noch die schönen Zeiten bis dato in meinem Sommer. Ich war natürlich auch immer eine Zeit lang in Hamburg und nochmal, also Hamburg, extrem, extrem lebenswerte Stadt. Was ist aber der größte Benefit, finde ich, du brauchst 45 Minuten und bis am Meer. Fährst einmal quasi hoch Richtung Lübecker Bucht, Timmendorf und was da alles ist. Das haben wir auch Kiel. 1-2-3 Mal gemacht. Ja, Kiel ist sogar noch ein bisschen weiter weg. Das haben wir aber auf jeden Fall auch 1-2-3 Mal gemacht. Und also erstens, wie überfüllt diese Strände sind, checke ich noch nicht so ganz, weil ich halt immer nur Timmendorf so im September gesehen habe. Da ist es auch voll, aber es ist natürlich kein Vergleich, an einem Wochenende im Juni da hochzufahren, wenn quasi einmal halb Norddeutschland da dann in dieser Lübecker Bucht ist. Und wie kalt das Wasser ist. Weil du musst ja denken, es ist draußen, und das muss ich dir nicht erzählen, es war extrem heiß. Das ist genauso diese Phase gewesen, wo du quasi hier die 30, 32, 33 Grad hattest und dir halt wirklich so die Füße auf dem Sand verbrannt hast. Und dann gehst du in dieses Wasser und dann denkst du ja eigentlich, ja okay, das wird auch schon irgendwie 20 Grad haben. Und das ist so bei 16, 17 Grad, weil es sich eben nicht so schnell aufwärmt. Und was für ein kranker Gamechanger das war, weil du hast dich jetzt quasi gerade jetzt nicht drüber beschwert, aber da war es so wichtig, dass dieses Wasser kalt war und du dann einfach eine Stunde da im Meer gechillt hast, weil es draußen eben unaushaltbar warst. Deswegen war das kalte Wasser bei mir sogar, also war ein Highlight. Ich hätte da nicht, wenn das Wasser auch noch 25, 26 Grad gehabt hätte, hätte es vergessen können. Dann wär's da nicht so wirklich lebenswert gewesen.
Da kriegst du halt nicht mehr krass viel Abkühlung, ne? Aber muss ich auch sagen, ich verstehe wirklich jeden, der sagt, boah, ey, nee, ich kann da nicht so lange drin chillen, weil es ist wirklich viel zu kalt. So, das Geile ist halt, dass du eine Abkühlung kriegst, aber es fröstelt dich schon auch runter. Also es ist schon auch wirklich einfach fast schon schmerzhaft kalt, gerade im Frühsommer. Ja. Und die Ostsee wird auch nicht so warm. Also ich bin ja leidenschaftlicher Ostseeurlauber mein Leben lang schon gewesen. Aber die wird halt einfach nicht so crazy warm, dass man dann denkt, okay, ich bin jetzt am Mittelmeer und kann hier bei 30 Grad im Pool chillen. Es ist ein bisschen schade, aber Ostseeurlaub ist trotzdem immer einfach toll. Also gerade dann so die Richtung Timmendorfer Strand, ich halt eher noch ein bisschen weiter nördlich, auch nördlich von Kiel noch unterwegs gewesen. es gibt schon echt unterschätzt viele geile Strände an der Ostsee und ja, es reicht auch vollkommen, im Urlaub dahin zu fahren. Aber surfen kannst du da nicht.
Nee, surfen kannst du da wirklich nicht. Und noch einmal, um das klarzustellen, natürlich schwimmst du da nicht eine Stunde, weil dafür ist es viel zu kalt, aber was ist die Meta? Du stehst natürlich so bis zu den Knien oder wegen mir auch bis zur Hüfte im Wasser und dann hast du bestenfalls irgendwie einen Ball dabei und pepperst so ein bisschen hin und her und das ist ja dann, weil dann lässt sich sehr, sehr gut aushalten. Eine Stunde da rumzuschwimmen, dafür ist es natürlich zu kalt, weil irgendwann...
Ich sag nicht bis zum Oberschenkel, nicht bis zur Hüfte, weil dann hattest du den Sackmoment. Und wirklich der Moment, wo du deinen
Sack... Aber den musst du ja nur einmal überleben. Den musst du ja nur einmal überleben.
Ja, aber trotzdem nicht geil. Trotzdem nicht geil. Und der wird auch nie geil sein, sag ich ehrlich.
Ich habe auch vor kurzem, wann war das, letzte Folge Lirum Larum gehört und da meinte Tegen quasi, dass er sich seine Kühlpacks, die haben drüber gesprochen, quasi wie kühlst du deinen Körper am besten runter, wenn es jetzt zu heiß war. Und der tut sich seine Kühlpacks quasi so, also nahe an den Sack, sondern quasi hier so Adduktorenbereich und dann so Oberschenkel-Innenfläche. Und das habe ich mir auch gedacht, weil jeder männliche Vertreter kennt das, er geht in dieses Meer rein und bis so, also alles bis zu den Knien ist okay und dann kommt halt so dieser eine Moment und du kannst den nicht simulieren, da musst du einfach durchziehen, nee. wenn du quasi das erste Mal da den Kälteschock bekommst und es wäre eigentlich die Meta, sich ein Kühlpack an den Sack zu legen, weil dann wird dein Körper ja instant runtergekühlt.
Ja, scheinbar, also es scheint so ein Ding zu sein, aber ja, ich glaube, nicht zwingend Adduktoren, also ich weiß jetzt nicht, wie das mit der Durchblutung da läuft, aber ich glaube schon, dass nicht alles Blut auch durch die Beine gepumpt wird und man deswegen sagt, da kommt da kaltes Blut wieder hoch. Ich glaube halt echt so Richtung Bauch, also wenn du deine Kühlpacks da Richtung Bauch orientierst, weil da braucht der Körper ja die meiste Wärme und wenn du es da runterkühlst, dann hat es, glaube ich, am ehesten den Effekt. Aber ich weiß dann auch immer nicht, wie das dann läuft, dass der Körper dann irgendwie dagegen anarbeitet und dir dann noch wärmer wird. Keine Ahnung. Aber so tief wollen wir auch gar nicht reingehen. Legt euch Kühlpacks an die Eier. Long story short.
Legt euch Kühlpacks an die Eier. Gut. Ja, das waren unsere Juni-Tage. Ich glaube, ich habe nichts bei mir vergessen. Meine waren wirklich, also deine waren spektakulärer.
Ich könnte jetzt auch noch 2 Stunden über den Urlaub erzählen, aber ich glaube, das mache ich an anderer Stelle mal. Also ich glaube, irgendwie nächste Woche oder sowas mache ich mal wieder einen Stream und dann mache ich mal ein kleines Urlaubsrecap, weil sind wirklich viele geile Storys geschehen und entstanden. Extrem viele lustige Momente und war einfach auch eine geile Zeit und ich kann wirklich Portugal nur jedem wärmstens empfehlen. Es ist so ein geiles und schönes Land. Wirklich, wirklich toll. Aber du hast es schon angesprochen, sportlich nicht ganz so viel verpasst. Ging bei mir sportlich los mit der Handball-Champions League, mit dem Champions-League-Finale, wo ich dann ja auch noch vor Ort war. Aber das ist inzwischen auch schon wieder so lange her, dass ich das echt nicht präsent habe. Aber das ist jetzt inzwischen auch einfach gar nicht mehr so krass relevant ist. Long story short, Magdeburg ist Champions-League-Sieger geworden gegen die Füchse Berlin in einem nervenaufreibenden Finale. Aber hast du davon überhaupt was mitbekommen?
Ich habe mitbekommen, dass Magdeburg natürlich gewonnen hat. Weil ja auch, also waren ja noch 2 deutsche Teams, die Füchse waren ja ebenfalls dabei. Also das habe ich mitbekommen und ansonsten, ich muss jetzt nicht erzählen, dass ich das jetzt irgendwie geguckt hätte, weil mit Sicherheit ich an dem Wochenende, was war da? War da GBT, kann das sein?
Ja, da war GBT Bremen.
Ja, dann hast du die Ausrede, warum ich nicht geguckt habe.
Naja, stimmt auch schon. Ja, mein Gott, und GBT Bremen und Handball Champions League müssen wir jetzt auch wirklich nicht abrappen, aber dazwischen ist ein Turnier losgegangen und da können wir tatsächlich mal kurz drüber reden, weil die Club-WM auch im vollen Gange ist und ich das Gefühl habe, man kriegt gar nichts mit und ich find's wirklich einfach unfassbar geil. So, die Club-WM hat sich für mich durch ein paar Stages entwickelt. Die erste Stage war, oh ja, bald ist Club-WM, wir versuchen das irgendwie aufzubauschen. Dann Karl-Heinz Rummenigge versucht irgendwie eine Relevanz in die Club-WM reinzureden, aber keinen interessiert's. Dann leider horrible Musiala-Verletzung und jetzt plätschert das Turnier so ein bisschen aus. Aber also viel mehr war für mich Club-WM einfach auch nicht.
Nö, also beschreibt, finde ich, ganz gut die einzelnen Phasen, die du gerade aufgezählt hast. Ich muss schon sagen, ich glaube, auch wenn wir Podcast gemacht hätten, dann hätte ich sehr, sehr ungern die Club-WM zu unserem Hauptthema jetzt in den letzten Tagen gemacht, weil dafür habe ich sie auch einfach...
Ich hätte auch nichts zu sagen gehabt.
Ich wollte gerade sagen, wir haben beide, glaube ich, keine einzige Sekunde live von dieser WM mitbekommen und ich glaube, du hättest sie über The Zone sogar for free sehen können und RTL hatte auch 1-2 Rechte, also ist jetzt nicht so, dass du da irgendwie viel Geld hinlegen hättest können, aber ich sag dir ganz ehrlich, für mich ist das, Und auch da, vielleicht guckt man in 20, 30 Jahren drauf und sagt, ey, geil, liebe FIFA, das ist ein Wettbewerb gewesen, der, oder jetzt geworden dann besser gesagt, der dann auch irgendwie eine gewisse Ernsthaftigkeit hat. Aber das hat er für mich bis dato noch nicht. Für mich sind das bessere Testspiele. Ich finde das beste Beispiel, und da haben wir auch in München kurz drüber geredet, man Samstagabend hat Bayern gegen PSG und Dortmund gegen Real gespielt. Das sind zwei Banger-Spiele an einem Tag. Und ey, mich hat nicht gejuckt. Du hast mich, K.O.-Spieler, du hast mich gefragt, wie es ausgegangen, ne? Und das hat einen nicht tangiert. Am Ende reden alle leider nur über die Musiala-Verletzung. Und das beschreibst du mich ganz gut. Also sind, weil ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, es passiert jetzt ja auch so seit 2-3 Jahren, dass die Bayern oder Dortmund auch immer nach Amerika fahren und dann da diese Audi-Cups spielen oder so. Und das ist für mich genau das Ähnliche gewesen, bloß dass du jetzt halt extrem viel Kohle dafür bekommst. Ich glaube, die Bayern bekommen 60 Millionen, Dortmund fast 55 dafür, dass sie zwei südamerikanische Teams schlagen. Das ist dann auch wieder AGG-Wettbewerbsverzählung.
Und Auckland City FC mit 10-0 aus dem Weg geräumt haben, wo 7 Leute nach dem Spiel noch auf den Bau mussten.
Ja, aber also ihr merkt schon, mit uns hat diese Club-WM wenig gemacht. Und ich kann auch, irgendwann ist auch gut. Also irgendwann ist, man, du kannst auch mal 2 Monate Sommerpause haben. Und dann, wenn du unbedingt fußballverrückt bist, dann guckst du dir lieber die Frauen-EM jetzt an und in 2 Wochen geht schon wieder die zweite Liga los. Deswegen, ich brauche da keine Club-WM noch drin.
Ja, vor allem ist halt wirklich einfach das Problem, du kannst nicht mehr durchatmen vom Fußball. So, weil natürlich wird einem jetzt trotzdem auch die ganze Zeit irgendwas reingespielt und irgendwo siehst du was vom Fußball, irgendwo siehst du was von der Club-WM, irgendwo siehst du was von der Frauen-WM. Und ich muss gerade echt sagen, und ich erzähle euch nichts Neues damit, ich liebe den Fußball. Ich liebe den Fußball wirklich krass, aber ich bin gerade satt. Ich bin gerade wirklich einfach satt. Ich brauche jetzt gerade keinen Fußball. Ich brauche auch einfach gerade mal eine Pause vom Fußball, damit sich dieser Hype auch wieder aufbauen kann. Es ist halt einfach nicht, dass du dauergeil auf diesen Fußball sein kannst, weil es zu viel ist. Es ist einfach zu viel, vor allem dann halt mit so einem künstlich erzeugten Wettbewerb, der auch nicht angenommen wird. So, das finde ich, ist das viel, viel, viel größere Beweisstück dafür, dass der Fußball sich überschätzt. Du guckst dir diese Club-WM an, die Stadien sind leer. So, beim Eröffnungsspiel sind nur die Hälfte der Tickets verkauft und es ist so ein krasser Mittelfinger, der in Richtung der FIFA gestreckt wird, wo ich dann auch sage, das schmieren die sich halt selbst aufs Brot, weil auf der anderen Seite hast du da dann halt auch einfach immer noch ich habe meinen Faden verloren, aber ja, ist die Club-WM interessiert nicht.
Das ist der Konsens. Ey, apropos die Stadien sind leer. Hast du das Bild von Kylian Mbappé gesehen, was er gepostet hat und sich einfach wirklich auf einem Photoshop-Niveau, ich weiß nicht, wer für Mbappé die Bilder gemacht hat. Da, also, ich glaube, jemand hat sogar schon bei uns im Discord-Server gepackt. Da sind einfach so, die sehen nicht mal aus wie Menschen, die der dahin gefotoshoppt hat. Nee. Das ist einfach so irgendwie so wabriges Schwarz-Weiß-Gebilde da auf den Tribünen, wo du auf den ersten Blick siehst, okay, also unten im Unterrang sind noch 1-2 richtige Menschen da, aber ansonsten ist das Stadion halt leer. Und der Photoshop-Philipp von Kylian Mbappé dachte sich, ja gut, da packen wir jetzt irgendwie mit AI noch 1-2 Leute hin, und das ging wirklich extrem nach hinten. Wo ich auch bei dir bin, sage ich, natürlich wird das Ding nicht angenommen, vor allem in Europa wird es nicht angenommen, was, glaube ich, uns beide nicht wundert. Ich finde, die Südamerikaner haben schon irgendwie einen positiven Einfluss auf das Turnier, die nehmen das auch Volley, was auch total irgendwie klar ist. Man ist für die Möglichkeit, endlich mal auf, in Anführungszeichen, Wettbewerbsniveau gegen die besten Teams der Welt zu spielen, weil die spielen eben immer noch in Europa. Ich glaube, wir müssen uns nichts drauf einbilden, selbst wenn da jetzt 1-2, ich glaube, Fluminense ist jetzt hier irgendwie im Halbfinale, hat jetzt heute Nacht gegen Chelsea verloren, knapp. Wir müssen uns nicht drauf einbilden, dass es doch noch irgendwie quasi einen Abstand gibt, auch wenn jetzt die südamerikanischen Teams jetzt immer mal wieder auch gegen europäische Teams gepunktet haben, weil die das Turnier einfach wirklich ernst nehmen, also sowohl sportlich als auch dann natürlich von drumherum, weil was sind die geilsten Bilder von diesem Turnier? Es sind die ganzen verrückten Südamerikaner, die da nach Amerika gefahren sind und da auch wirklich eine gute Zeit haben, wirklich eine gute Stimmung machen. Denen möchte ich das Turnier auch nicht kaputt reden, das freut mich für die. Aber in Europa, und da hoffe ich auch einfach, dass die Leute sich nicht von der FIFA irgendwie so jetzt in den nächsten Jahren halt klein machen lassen. Und wenn dir das Turnier dann jetzt quasi jede, ich glaube, es wird auch auf alle 2 Jahre rauslaufen, wenn du dann alle 2 Jahre das Turnier hast, dass man irgendwann anfängt, das Ding zu akzeptieren und irgendwie dann aufzunehmen in seinen Fußballgebrauch. Ich hoffe, dass das noch sehr, sehr lange braucht oder einfach nicht passiert. Weil was muss die FIFA machen? Sie muss das Turnier irgendwann mal nach Europa geben. Dann kann ich mir schon auch vorstellen, dass 1-2 Stadien voller sind.
Das wäre für mich auch so der einzige Weg gewesen, wie diese Club-WM auch angenommen wird, wie sie auch von den Fans angenommen wird. So, vor allem auch in der ersten Ausgabe. Weil fliegt jetzt irgendein Dortmund-Fan, opfert er dafür seinen Sommerurlaub, um in die USA zu fliegen? Natürlich nicht. Aber werden die Malocher, davon, von denen haben nicht gerade alle Urlaub. So, werden die dann abends in Signal Iduna Park gefahren? Ja, 100%. So, wenn sie da dann gegen Fluminense spielen in einem Viertelfinale, gegen Real Madrid oder was auch immer. Das wären geile Spiele gewesen. Und ich sage halt auch, das wäre auch für die Südamerikaner nochmal viel, viel geiler gewesen. Weil wann hat Palmeiras denn mal die Chance, im Camp Nou zu spielen? Haben sie nicht. Unter Wettbewerbsdruck, in einem vollen Stadion, bei sommerlichen Temperaturen, 21 Uhr, Flutlichtspiel. So, das ist was Besonderes, was denen einfach nicht zuteil wird. Und da check ich halt einfach nicht, warum man dann nicht sagt, yo, wir lassen die erste Ausgabe im Herzen der Fußballkultur spielen. Und die ist nun mal in Europa. Die Fußballqualität, die befindet sich nun mal in Europa. Und die geschichtsträchtigsten Stadien, die befinden sich in Europa. Und Newsflash, nicht nur, weil da eine WM 2026 gespielt wird, werden die Stadien plötzlich attraktiver. Also ich glaube wirklich, die einzige Chance für diese Club-WM wäre gewesen, sie in Europa stattfinden zu lassen. Aber wenn ich jetzt schon wieder die Bewerbungen für 2029 lese, ja, gute Nacht, dann könnt ihr das Turnier auch einfach direkt wieder abmelden.
Ja, also da gehe ich mit. Die werden das Ding irgendwann nach Europa holen und dann bin ich mal gespannt, wie es dann hier angenommen wird. Aber dass Amerika jetzt auch für einen ersten Austragungsort nicht der perfekte Gastgeber ist, da müssen wir uns, glaube ich, nicht drüber unterhalten. Wobei, natürlich nehmen sie Amerika, weil eben da in einem Jahr diese große WM ansteht. Und ey, apropos WM, wenn wir das nächstes Jahr bei der WM auch durchziehen, wenn es irgendwie plötzlich 38 Grad hat und in 50 Kilometer Entfernung ein Blitz runterkommt, das Spiel erstmal für 45 Minuten zu unterbrechen, ja, dann viel Spaß. Weil was da ja in der Gruppenphase losgeht, das muss man jetzt auch schon mal wieder ein bisschen aufgreifen, weil es lange her ist. Die haben einfach jedes zweite Spiel gefühlt für eine... Ja, die haben einfach jedes zweite Spiel für gefühlt eine halbe Stunde irgendwie unterbrochen, weil es irgendwie fernab ein bisschen geblitzt hat oder weil es zu heiß war, sage ich euch, ey, ihr wisst doch schon, bevor ihr ein großes Turnier in ein Land abgebt, das eben witterungsbedingt auch durchaus die ein oder andere schwierige Phase hat, da kannst du doch nicht sagen, ja gut, jetzt sind wir super überrascht, dass es plötzlich mal blitzt und dass wir dann jetzt hier irgendwie 40 Grad haben, weil, also für so eine Club-WM, sage ich, ist noch okay, aber bei einer WM, wenn dann mal wirklich die ganze Fußballwelt auf so ein Turnier kommt, dann kannst du nicht durchziehen, jedes Spiel irgendwie für 45 Minuten zu unterbrechen.
Ja, aber ich sag schon, da steht die Sicherheit der Spieler und der Fans auch trotzdem im Vordergrund, ne? Also gerade
ich erinnere mich wirklich an ein Spiel, ich weiß nicht mal, ich glaube von deutscher Beteiligung, die haben das Ding 45 Minuten unterbrochen und du hast so auf Twitter einfach Bilder gesehen und da ist einfach gutes Wetter, da scheint die Sonne, es blitzt nicht, es regnet nicht. Und einfach nur so aufgrund dieses, ja, es könnte ja irgendwie passieren. Natürlich, wir müssen uns nicht drüber unterhalten, wenn es jetzt wirklich gewittert oder 50, 45 Grad, 50 Grad in der Sonne hat, mach eine Pause. Aber dieses so super, super ängstliche, es könnte ja was passieren, das ging mir so ein bisschen auf den Zeiger.
Ja, verstehe ich. Was mir vor allem erstmal überhaupt wieder bewusst geworden ist, sind die Anstoßzeiten. So, und natürlich hätte es mir auch schon auffallen können, weil ich ein sehr großer Football-Fan bin und wenn da Primetime-Football ist, dann ist bei uns 3 Uhr nachts. Aber das haben wir jetzt auch erstmal wieder gesehen, ne? Dass dann Fußball halt auch nicht um 18 Uhr, um 15 Uhr und um 22 Uhr gespielt wird, sondern halt eher mal um 22 Uhr, um 1 Uhr und um 4 Uhr. So, und ey, bin ich gespannt, wann der Spielplan da wie steht und wie attraktiv die Anstoßzeiten dann auch für die Europäer werden. Weil ja, wenn es dann Sommer in Texas ist und du da ein Spiel hast, dann kannst du es da halt einfach nicht auf 15 Uhr setzen. So, dann musst du es halt um 22 Uhr da spielen lassen, wo es dann hier mal eventuell 4 bis 6 Uhr morgens wird. Und ja, weiß ich noch nicht, wie das beim europäischen Markt dann auch ankommen wird. Es ist interessant. Es ist auf jeden Fall interessant zu beobachten und waren Vorbote dafür, dass auch alles, was die FIFA macht, nicht zwingend immer golden ist.
Oh, Newsflash. Wobei ich habe jetzt, ich jetzt vor kurzem auf Twitter gelesen habe, ist dadurch, dass sie jetzt quasi gefühlt zum ersten Mal mitbekommen haben, dass es gerade in so Staaten wie Texas sehr, sehr warm werden kann, dass sie sogar überlegen, die Spiele quasi, also nicht auf die Abendstunden zu legen, sondern quasi auf die Morgenstunden. Dass sie dann quasi sagen, gut, dann fängt das Spiel halt um 9 Uhr Ortszeit in Texas an, wo es vielleicht dann auch temperaturtechnisch geht. Und dann kommst du ja auch in Europa auf einer guten Zeit raus. Ja. Genau. Ja. Da wird die FIFA sich hoffentlich, weil da sind wir uns ja auch einig, ey, GG an die Südamerikaner, ihr habt da eine gute Zeit, der größte Markt ist und bleibt Europa und die werden das schon auch irgendwie wissen, dass sie da jetzt nicht jedes Spiel um 3 Uhr nachts anpfeifen lassen, weil ansonsten die ja auch einfach ein Problem kriegen, was so Reichweiten angeht.
Ja, das stimmt schon, aber ich hatte jetzt, wo wir auch gerade mal einmal kurz in Richtung WM nächstes Jahr schielen, ich hatte mir mal angeguckt, die Spielstätten, ne? Also das steht ja alles schon, auch wann, wo, welche Gruppe spielt, nur die Gruppen sind halt noch nicht befüllt. Und ich hatte im Kopf, okay, es wird regional geclustert. So, die Spiele finden alle halt irgendwie in einer Region statt. Und da dachte ich dann schon, okay, gut, dann kann es ja irgendwie funktionieren, dass man da auch zwischenher reist. Bruder, Los Angeles bis Seattle sind fucking 6000 Kilometer. Was ist denn mit euch? Also ich bin die Strecke ja vor inzwischen 7 Jahren auch mal gefahren. Das ist eine Heidenstrecke. Und wirklich, wenn ich da dann sehe, sie sagen, ja, ja, gut, der westliche Korridor. Und da packen sie dann Los Angeles, die Bay Area, also San Francisco, und Seattle und Vancouver rein. Da fragst du dich dann wirklich, was versucht ihr eigentlich den Fans hier zuzumuten? Dass die innerhalb von 7 Tagen dann von Los Angeles nach Seattle und danach wieder nach San Francisco sollen. Das ist halt wirklich einfach Müll. Also es ist wirklich einfach Müll. Ich bin sehr auf die Auslosung gespannt, aber... Das kann scheppern, sage ich dir.
Und ich sag dir, also, ich weiß, es ist alles Westküste und ich weiß, es ist weit auseinander. Wenn du trotzdem die Gruppe bekommst, die da an der Westküste spielt, dann GG. Du kannst ja auch noch ganz andere Gruppen kriegen. Und dann fliegst du da schön inlands die ganze Zeit von A nach B, wo die noch weit auseinander sind. Also du wirst bei dem Turnier, wenn du wirklich hinfliegst, da wirst du gut Meilen sammeln.
Ja, das auf jeden Fall. Da muss ich mich vorher mal um das Bonusprogramm kümmern. Aber ja, mal gucken, wie ich das aufsetze. Also Stand jetzt ist gerade in meinem Kopf, mit dem Auto zu fahren. Also da dann auch irgendwie einen Camper zu haben und einen Roadtrip draus zu machen. Und das dann aber auch irgendwie cool zu machen. Ne? So zwischendrin mal mit Bob auf dem Walmart-Parkplatz grillen oder was auch immer. Also da schon irgendwelche geilen Geschichten dann zu erleben. Aber das ist auch noch ein Jahr hin. Und bis dahin fließt noch viel Wasser den Rhein runter. Sind wir erstmal gespannt, was dann alles gibt. Mein Fußballkopf ist leer. Ich habe nichts mehr zu Club WM und Co.
Nee, lass mal Club WM sein. Ich habe mir noch so 2-3 Dinge aufgeschrieben. Das war eigentlich meine erste Überleitung, als du vorhin über Urlaub reden wolltest. Flo Neuhaus hat auch Urlaub gemacht. Auf Mallorca.
Ja, hat über den tollsten Manager der Welt geredet. Für die, die es nicht mitbekommen haben. Don Rollo ist der schlechteste Manager der Welt. Don Rollo gibt Florian Neuhaus 1, 2, 3, 4 Millionen. Da muss ich aber auch echt sagen, für mich Verlierer der Geschichte nicht Flo Neuhaus, sondern Verlierer der Geschichte für mich der Fußball. Also, wie kommst du als Fan dann auf die Idee, das nicht nur zu filmen, sondern das zu posten? So einen Spieler öffentlich zu diffamieren, finde ich wirklich ganz, 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 ganz schrecklich. So, für die Fans ist das doch ein cooler Moment, wenn Flo Neuhaus dann mit dir spricht, wenn du dann obviously auch noch Gladbach-Fan bist, weil ich glaube, die Jungs im Video hatten ja auch Gladbach-Trikots an. Ja. Deswegen haben sie ihn wahrscheinlich auch erkannt. Ne? So die ersten 2 Wochen gab es da überhaupt Debatten. Ist das Florian Neuhaus oder ist der es nicht? Weil du siehst ihn nur von der Seite, er hat eine Brille und eine Mütze auf. Ich habe es nicht erkannt, dass das Flo Neuhaus wäre. So, und deswegen hat man ja auch lange nichts davon gehört. Ey, aber versuch doch nicht auf Teufel komm raus, einen Spieler irgendwie zu zerstören und alles für Content dann zu machen. So, da hört es bei mir dann echt auf.
Ja, ich finde vor allem, weil das ist ja auch, also gut, aber es ist schon ein sehr, sehr privater Moment, die du mit einem absoluten Superstar aus der Bundesliga da hast, der natürlich rotzevoll ist, aber ist ja auch irgendwie Mann, der feiert ja trotzdem mit dir, weißt, auf Malle sind wir alle gleich, hier so Statement. Ja. Und dann fand ich's schon auch irgendwie, ich glaube Finch hatte das in seiner Insta-Story, der auch so meinte, man, ey, da kommt ein absoluter A-Lister aus der Bundesliga mit dir ins Gespräch und du nutzt das quasi einfach nur für Fame und Klicks und natürlich ist es ein lustiger Clip, natürlich, ja, lachen da jetzt viele drüber oder bereichern sich an dem Clip und er ist auch lustig und wir müssen nicht drüber diskutieren, dass Flo Neuhaus da auch ein bisschen Scheiße gebaut hat, aber ich sehe es ähnlich wie du, ich sag so, mein Gott, ey, das ist dein Goated-Moment, erzähl davon deinen Enkelkindern und mach wegen mir auch das Video und zeig's bei dir in der kleinen Runde rum, aber stell's halt nicht auf TikTok und so, das muss nicht sein.
Ja, und ich find's super schade, also weil, mein Gott, der Mann ist die ganze Saison am Buckeln, der reißt sich die ganze Saison den Arsch auf und dann hat er tatsächlich mal einen Monat frei, wo er machen kann, was er will. Ja, und dann schießt er sich auf Malle ab. Newsflash, er ist nicht der erste Mensch und wird auch nicht der letzte sein, der das tut. Es ist natürlich kacke, dass er so denkt. Brauchen wir uns auch nicht drüber zu unterhalten, dass die Aussage auch scheiße ist. So, ja,
müssen wir uns... Ja, gehe ich gegen, ich sag, er hat komplett recht. Also deswegen, und da kriegt er ja schon viel Liebe. Natürlich, also mit der Aussage an sich hat er gar nicht mal so Unrecht, weil, also, Florian Neuhaus ist ein guter Fußballspieler, ist ein guter Bundesligaspieler, aber dass der Bre 4 Millionen bekommt, da hat Don Rollo ihm tatsächlich ein bisschen zu guten Vertrag gegeben. Und in die Richtung geht's ja auch, weil das habe ich auch gehört, so ein, zwei haben sich das quasi so hindichten lassen, dass sich Florian Neuhaus beschwert, dass er nur 4 Millionen bekommt. Es geht aber für mich ganz klar in die Richtung, er macht so, guck dir mal unseren dummen Manager an, der gibt jemandem wie mir 4 Millionen aufs Jahr. 4 Millionen aufs Jahr in der Bundesliga sind extrem viel Geld. Also guckt mal in Richtung der großen Vereine. Wenn du 4 Millionen bekommst, außer du spielst jetzt vielleicht beim FC Bayern, dann bist du absoluter Topverdiener. Und Borussia Mönchengladbach ist ein mittelklassiger Verein und ganz ehrlich, Florian Neuhaus hat eine Semi-Saison gespielt. Deswegen fand ich es schon lustig, dass er einfach so sagt, ey, guck dir mich an und ich krieg von unserem Don Rollo, der Name ist auch einfach nur coded, krieg ich einfach 4 Millionen.
Ja, und ich sag dir auch, manche Dinge werden einfach geboren. So, Hertha wird auf ewig, na, welcher Club bleiben?
Jetzt erwischst du mich auf dem kalten Fuß.
Der Big City Club.
Ach so, okay, Big City Club, okay.
Hertha BSC wird den Ruf niemals loswerden. Ja, und Roland Wirkus wird jetzt auch überall nur noch als Don Rollo verschimpft werden. Ist halt so, aber ich glaube, es war halt auch so ein bisschen Fingerzeig, so, ey, Leute, so, was machen wir hier eigentlich mit dem Fußball? So, wirklich, der Tritt vor den Ball spielt echt eine dünne Saison und darf sich dafür 4 Millionen einstecken. Das ist scheiße viel Geld. Und dahingehend ist es ja auch schon, sage ich ehrlich, gut, dass ein Florian Neuhaus das einordnen kann, dass 4 Millionen scheiße viel Kohle ist. Ja, aber es ist natürlich trotzdem, ich finde es super schade, dass sowas gepostet werden muss. Natürlich für uns jetzt auch Material, über das wir uns unterhalten können und hat auch die letzten Wochen auf Social Media sehr belustigt, aber es muss halt nicht sein. So, es muss wirklich nicht sein. Wenn ihr so einen Moment erleben dürft, das ist ein Privileg, so versucht doch nicht den Spieler danach dafür zu ficken.
Nee, das mal wirklich lassen. Also wenn ich es gibt gerade so ein Ding, vielleicht fliegen wir jetzt relativ kurzfristig noch nach der EM einmal für 3 Tage nach Malle. Wenn ich irgendeinen Bundesliga-Star treffen werde, dann bin ich käuflich, das Ding online zu stellen, aber ich würde dann hier so Pay-Per-View machen. Ich würde das nicht einfach auf TikTok öffentlich machen. Also wenn ich würde euch das dann quasi einmal über Twitch so ein bisschen stecken, dann könntet ihr bei mir in die DMs sliden und euch dann die Videos abholen. Wobei, ich glaube, das ist dann auch schon wieder zu spät. Da geht die Saison ja schon wieder los. Also eigentlich ist so diese Juni-Wochenenden, das ist die beste Zeit, um irgendwelche Celebrities auf Malle abzufangen.
Ja, ich glaube auch zumindest mal aus der Fußballwelt. So, dann könnte es irgendwann echt zu spät sein. Aber nee, Malle ist es für mich nicht. Aber ja, egal, anderes Thema. Du hast auf jeden Fall noch ein anderes Fußballtopic gehabt, Fragezeichen.
Ja, ich will einmal noch kurz mit dir über Walter Messi reden. Das ist jetzt quasi auch schon wieder ein bisschen her, als dieser ganz, ganz große Hype rumging, was du, glaube ich, auf jeden Fall auch noch in Frankreich bzw. Portugal. Aber wirst du es ja mitbekommen haben, dass die Bayern quasi forsch nach vorne geprescht sind während der U21-EM, wo wir auch noch nicht drüber geredet haben, müssen wir jetzt auch nicht. Deutschland knapp Zweiter geworden, geiles Turnier gespielt mit geilen Jungs, dann 3-2 gegen England im Finale verloren, aber das ist jetzt wirklich schon lange her. Aber genau während dem Turnier die Bayern ja plötzlich ernst gemacht haben und auf einen gewissen Nick Woltemade geboten haben, öffentlich. Und da ging es ja dann los mit, darf man das überhaupt?
Ja, du behauptest hier, dass der Hype noch nicht vorbei wäre, aber dann frag mal Florian Plettigoal. Also für den ist der Hype seit Tag 1 ungebrochen. Wirklich jeden Tag sehe ich irgendein Plettigoal-Statement zu Nick Woltemade. Und ich denke mir, Bro, du kannst auch einfach sagen, ja, gibt nichts Neues und dann hältst du mal 2 Tage die Schnüss, aber wirklich jeden Tag. Oh, Transfer Insider hat gesagt, jetzt könnte es heiß werden. Ja, Plätti, ist in Ordnung, erzähl uns, was wollte der Transfer Insider? ja, ich finde es schon wirklich geil, dass die Bayern bei der Bundesliga-Konkurrenz nicht mehr lowballen können. Dass sie dann nicht mehr sagen, ey, yo, hier 30 Millionen und dann ist der Pro-Jot bezahlt, nicht? Sondern, dass, wenn Stuttgart halt sagt, nö, wir wollen 100 Millionen, dass sie am längeren Hebel sitzen. Und ich sag auch ehrlich, es ist ein bisschen drüber, aber es ist nicht krass unverhältnismäßig, was Stuttgart da fordert.
Nö, ich finde, also vor allem, wir können ja gerne mal beim Kollegen Plettenberg anfangen, der für mich mittlerweile, und das ist ja jetzt nicht erst seit dem Transfer, halt wirklich so wie der bayerische Hofjournalist ist, weil Das kann man ja auch schon mal erzählen. Ist ja ein bisschen komisch, dass immer Florian Plettenberg die ganzen Bayern-Inside-Infos hat und jetzt nicht irgendwie die ganzen anderen Transferjournalisten, wie sie nicht alle heißen. Und das für mich dann schon auch so ein bisschen einfach auch ein schlechter Zeitpunkt ist, weil, sind wir mal ehrlich, dieses ganze Transferfenster ist ja schon auch irgendwie einfach, also es ist ja einfach Content auch, es ist ja einfach auch guter Transfer-Content, weil die bekommen ihre Infos und können die dann streuen, wie sie wollen, und manchmal haben sie keine Infos und sie streuen trotzdem einfach mal wild drauf los. Das, was Florian Plettenberg gerade macht, dieses,
lebt der Mann.
Genau, dieses, ich nehme einen Transfer von Woltemade, der, man, die Vereine verhandeln aktuell nicht mal und trotzdem wird jeden Tag darüber gepostet, ist einfach sein Job. Ich kritisiere das gar nicht, es ist sein Job, er macht den sehr, sehr gut. Ich finde es trotzdem aber schwierig, ich fand gerade diesen Moment, wo das Ganze dann quasi veröffentlicht worden ist, man zwei Tage vor einem extrem wichtigen Spiel, ne, so ein U21-EM-Finale ist einfach schon so ein Ding, ja. Und alle reden, niemand redet über das Team, sondern alle reden über Woltemade und seinen möglichen Wechsel zum FC Bayern. Das fand ich ein bisschen schade. Und auf der anderen Seite sage ich dir auch...
Ja, wird er ja nur dazu gefragt, ne? Also wirklich, ich hatte fünf Fragen bekommen, die er alle abblocken musste, wo er dann sagt... Ist keine Frage zum Spiel, die werde ich nicht beantworten. Da geht's auch nicht ums Spiel, werde ich auch nicht drüber reden. Haben sie schön verpackt, aber es geht nicht ums Spiel, lassen sie mich in Ruhe.
Ja, und auf der anderen Seite, um den Punkt einmal fertig zu machen, lieber FC Bayern, ich bin mir eigentlich sicher, dass ihr das mittlerweile verstanden habt. Der Junge hat Vertrag, der hat keine Aufstiegsklausel, deswegen, ihr sitzt an einem sehr, sehr kurzen Hebel. Und da dann so öffentlich zu formulieren, und mein Gott, ich mach Woltemade nicht mal so einen großen Vorwurf, der hat eine halbe gute Saison gespielt, und die Bayern kommen, geben ihm, glaube ich, 8 Millionen pro Jahr und versprechen ihm auch irgendwie einen Stammplatz, dass der dann sagt, jo, da würde ich gerne spielen, Pustekuchen, ist okay, wer noch in dieser also glorifizierten Fußballwelt lebt, dass sich ein Fußballer für immer für einen Verein entscheidet, sorry, das ist nicht mehr aktuell. Und das wird auch bei Woltemade nicht so sein.
Oh, wie findest du Woltemade,
Anton? Ja, den mag ich überhaupt nicht. Aber bei dem fand ich es zum Beispiel viel, viel schlimmer als bei Woltemade. Woltemade hat nie irgendwie großen Hehl draus gemacht, dass er jetzt sein Leben lang für Stuttgart spielt. Auch wenn der schon immer einer war, der sich schon, wo ich das Gefühl hatte, der kann sich schon ganz gut mit dem Club identifizieren. Trotzdem mache ich dem nicht mal einen Vorwurf. Was ich aber trotzdem komisch finde, ist, die Bayern holen diese Einigung mit dem Spieler, ohne einmal mit dem Verein gesprochen zu haben, wissen, dass der Spieler keine Ausstiegsklausel hat. Und wissen auch, dass sie, also jetzt ja schon auch irgendwie so ein bisschen in der Ecke stehen, weil der VfB fordert 100 Millionen. Ich glaube nicht, dass Woltemade 100 Millionen wert ist, aber ich meine, kannst du einfach mal fordern. Und die Bayern stehen da jetzt so und müssen halt mal, ja, was machen wir jetzt?
Ja, ne, ist so. Also ich fände es schon extrem witzig, wenn sich in diese glorreiche Liste der 100 Millionen Transfers ein Nick Woltemade 2025 einreiht. Das fände ich schon wirklich extrem witzig. Aber ja, mein Gott, du kannst das Preisschild ja erstmal hoch ansetzen, und wenn du dann am Ende deine 60 bis 70 Millionen bekommst, dann ist das für Stuttgart eine scheiße Menge Geld.
Die nehme ich mit Kusshand.
Natürlich. Du hast den Jungen ablösefrei bekommen, so, und der hat noch langfristigen Vertrag. Sag du es mir, 28, 29, wie lange geht's
da? Ja, 4 Jahre, glaube ich. Der ist noch 4 Jahre hier, und selbst, und das hat ja Uli Hoeneß jetzt auch gesagt, ja, selbst wenn wir ihn jetzt dieses Jahr nicht bekommen, dann holen wir uns ihn nächstes Jahr. Lieber Uli, ich weiß nicht, ob der Preis jetzt in den nächsten Jahren sinken wird. Deswegen, und also da wird ja auch keine Ausstiegsklausel irgendwie reinkommen.
Sinken werden. Ja. Es ist halt wirklich, ich verstehe auch nicht, was die Bayern gerade glauben, wer und wo sie sind. So, und gerade Max Eberl, echt, also, der wird immer unsympathischer, ne? Also, man hat sich ja, das ist wirklich ein stetiger Downfall des Max Eberl. Geht los mit einem Interview bei Borussia Mönchengladbach, wo er aussteigt und sagt, es geht jetzt um den Menschen, Max Eberl, wo ich es ihm noch zu 100% abgekauft habe, wo ich wirklich noch gesagt habe, yo, da ist einer, der dem geht dieses Fußballgeschäft auf und sagt, zack, geht zu RB, hat eine gute Saison mit RB, zack, jetzt bin ich der neue Don Rollo, ich bin der King of Currywurst, ich wechsle zu den Bayern. Thomas Müller, das wird die einfachste Vertragsverhandlung der Welt. Und dann steht die deutsche Nationalmannschaft vor einem EM-Finale mit der U21 und dann sagt er, nö, die Bayern sind jetzt wichtiger, jetzt mache ich mal öffentlich Druck und diffamiere aber auch so ein bisschen diesen fernen Club aus Stuttgart. Ja, also, wir müssen es ja jetzt nicht übertreiben. Also, 100 Millionen mit 30 Millionen ist er dann ja auch schon gut bezahlt, ne? Und der FC Bayern, der bezahlt ja jetzt auch nicht alles. Meine Fresse, macht dieser Typ sich unsympathisch. Und das muss er sich alles absolut selbst aufs Butterbrot schmieren. Da ist niemand anderes für verantwortlich.
Nö, also, ich bin auch kein großer Max Eberl-Fan. Und um einmal das Thema noch abzuschließen, ja, Nick Woltemade ist ein guter Fußballer. Aber ja, Nick Woltemade hat eine halbe gute Saison für den VfB gespielt, hat kein einziges Champions-League-Spiel gemacht, weil er dafür nicht gemeldet war. und ist noch, also ich weiß ja nicht, was so die Ziele des großen FC Bayern sind. Ich sag mal so, rein allein mit Nick Woltemade wirst du nächstes Jahr nicht die Champions League gewinnen. Und ich bin großer Woltemade-Fan und ey, der hat Qualitäten, die haben wenig andere Spieler auf dieser Welt, aber er ist nicht dein Heilsbringer für die nächsten 10 Jahre.
Ja, vor allem sind wir mal ehrlich, wo soll er denn bei den Bayern hin? Also, wenn ich da jetzt wirklich lese, Woltemade als Musiala-Ersatz. Leute, habt ihr die letzten Monate Fußball geguckt? Nick Woltemade ist kein Jamal Musiala, der ist kein Zehner. Der ist ein technisch versierter Stürmer. Ja, der hat einen Körper, den er mitbringt. Aber bei den Bayern, da läuft da vorne so ein kleiner Engländer rum. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Der hat schon das ein oder andere WM-Tor geschossen. Der heißt Harry Kane. Ist noch ein eher unbeschriebenes Blatt in Europa. Aber den soll Woltemade jetzt verdrängen, Woltemade dahinter auf die 10, Woltemade jetzt auf den Flügel, was ich da alles lese, da stellt es mir die Nackenhaare auf. Also es passt doch gerade auch einfach
Nein.
nicht. Er passt doch gerade nicht bei den Bayern rein.
Nee, finde ich auch nicht. Ich finde auch dieses Argument, was jetzt kommt, ja Musiala ist jetzt verletzt, die Bayern müssen Woltemade holen. Genau das, was du gesagt hast. Bro, es sind zwei komplett unterschiedliche Spielertypen. Und warum funktioniert Woltemade beim VfB gerade so gut? Er funktioniert auch nur so gut, wenn er mit Dennis Undav zusammenspielt. Es ist quasi dieses Duo, weil Undav ist kein klassischer Neuner und Woltemade ist auch kein klassischer Neuner, aber die ergänzen sich einfach zusammen. Deswegen, ey, schmeiß Woltemade da gerne mal ins Bayern-System rein. Er ist kein Mitspieler für Harry Kane und er wird auch Harry Kane nicht verdrängen, weil er einfach nicht so gut ist und er ist alles andere als ein klassischer Zehner, den Musiala bei den Bayern gibt. Deswegen, also wegen mir, lieber FC Bayern, 80 Millionen, ich mach das Konto sofort auf, gib mir das Geld und dann viel Spaß mit Woltemade, aber das habt ihr euch selber eingebrockt.
Ja, aber ich sag auch von Woltemades Seite wäre es kein cleverer Transfer, also weil die Vergangenheitsliste, die ist doch lang. Mit den Leuten, die zu den Bayern gegangen sind und die gesagt haben, das wird jetzt mein Durchbruch. Und vor allem, es sind ja nicht mal nur die letzten 5 Jahre. Es ist ja nicht mal nur Fiete Arp. Aber Lukas Podolski gescheitert, Miro Klose gescheitert und wie sie nicht alle heißen. Mein Wissen, da geht erst 2006 los. Und seit 2006 gibt es jedes Jahr diese Spieler, die jung zum FC Bayern wechseln, die sich davon den riesen Durchbruch versprechen. Und ob sie dann Lukas Podolski, Michael Cuisance, Buna Sarr oder Nick Woltemade heißen, ja, das funktioniert nicht. So, du gehst nicht zu den Bayern als vielversprechendes Talent und setzt dich dann da plötzlich durch. Das haben schon ganz andere probiert. Und die Bayern haben andere Sorgen, sag ich, außer Nick Woltemade. Haltet ein Jahr die Füße still und dann hofft, dass ihr ihn bekommt. Aber so wie es bei den Bayern aktuell läuft, dass sie versuchen, sich einen Florian Wirtz zu schnappen und das nicht funktioniert. Da waren noch ein, zwei andere Namen im internationalen Rennen. Nico Williams und wie sie nicht alle hießen. So, die wollen gerade alle nicht zu den Bayern. Und der Einzige, den ich jetzt gerade als vernünftigen Jamal Musiala-Ersatz gesehen hätte, der aber schon weg ist, ist Florian Wirtz. Und der ist jetzt bei Liverpool.
Und da auch sehr, sehr glücklich. Aber gut, dann machen wir das Fußballthema zu. Viel Fußball gewesen. Jetzt lassen wir einmal kurz meine App aufmachen. Was ist denn sonst da passiert? Lass mal kurz über Beachvolleyball reden.
Dann sage ich gerade, bevor wir Fußball zumachen, nochmal einmal Danke an Ron Zieler. Ron Robert Zieler verlässt Hannover 96. Weltmeister-Torhüter. Aber er geht zum FC. Du guckst überrascht. Wusstest du gar nicht?
Wusste ich tatsächlich nicht. Ich dachte, du kommst jetzt mit Ron Robert Zieler, hat seine Karriere beendet. Aber
er beendet Karriere beim FC Köln. Also sagt, ja, 96 plant gerade einen riesen Umbruch. Und das tun wir auch wirklich. Aber da können wir wann anders nochmal drauf gucken. Und er sagt, er weiß nicht, ob er der Aufgabe gewachsen ist und will dem Umbruch nicht im Weg stehen. Und hat jetzt nochmal die Chance, ein Jahr mit dem FC Bundesliga zu spielen. Und da verneige ich mich zutiefst und sage, danke, Herr Weltmeister, vielen Dank für alles, was gewesen ist und alles Gute für die Zukunft. Komm irgendwann zurück.
Gut, dann, der war auch mal beim VfB, deswegen, da schließe ich mich ein bisschen an. Ja. German Beach Tour, lass uns also Bremen und Hamburg lassen wir jetzt erstmal sein, das waren auch schöne Stops. Lass uns kurz über München reden. Wir befinden uns ja quasi zwischen beiden München-Stops, also Bengt ist auch noch in München, ich fahre morgen wieder runter und dann geht's weiter mit Wochenende Nummer 2. Aber wie fandest du Wochenende Nummer 1?
Interessant. Wirklich interessant. Weil ich sagen muss, es war kein typischer München-Stop. Also normalerweise sagst du ja, München ist der absolute Selbstläufer. Und sobald du in München das Mikro nur in die Hand nimmst, gehen die Leute ab, gehen die Leute mit und alle betrinken sich des Todes und haben die geilste Zeit ihres Lebens. Und irgendwie, ich kann es gar nicht zwingend beschreiben, aber der Stop war ein bisschen anders. So, und ich glaube, das liegt einfach daran, dass wir echt ein paar neue Leute erreichen. Also, dass wir es jetzt wirklich auch schaffen, regelmäßig mal aus der Bubble auszubrechen. Da dann aber auch wirklich jetzt halt schauen müssen, dass wir die neuen Leute an die GBT gewöhnt bekommen. Wie so eine Eingewöhnung im Kindergarten. Wenn du die neuen Kindergartenkids dann reinbekommst, ja, ihr müsst jetzt halt Mama und Papa Fußball loslassen und müsst jetzt halt mal mitziehen, wie es auf der GBT läuft. Ja, aber alles in allem war es schon ein sehr gutes Wochenende und es hat dann auch alles gezogen. Aber muss schon sagen, ja, da hat München 2 auf jeden Fall noch Potenzial, das zu erfüllen.
Es ist noch ein bisschen Luft nach oben. Und ich finde auch, es ist wichtig, quasi, wie du das Ganze immer einordnest, im Vergleich zu den anderen Tourstops. Wenn du es jetzt einfach mal nur als GBT-Tourstop in der Blase nimmst, dann war München 1 auch schon wieder extrem gut. Aber wir reden halt von einem Tourstop, der in den vergangenen Jahren wirklich auf einem Niveau abgeliefert hat, dass da auch jetzt schon viele hingefahren sind, so mit der Erwartung, ey, okay, München wird wieder goated. Und so ehrlich muss man sein, München war an diesem ersten Wochenende nicht goated. Es war sehr, sehr gut auf vielen Ebenen. Gerade sportlich können wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Die Spiele haben wieder extrem viel Spaß gemacht. Da waren geile Storylines dabei, aber vom Ganzen drumherum, und da haben wir auch schon kurz drüber gesprochen in München, war es nicht so dieses Besondere, dieses Wow hat so ein bisschen gefehlt. Und nochmal, Samstagabend war legendär, hat super viel Spaß gemacht und war natürlich auch verglichen mit den anderen Tourstops, war der schon auch besser, aber war eben nicht so dieses Aha-Erlebnis, was du, wenn du ehrlich bist, die letzten beiden Jahre in München eigentlich immer hattest. Deswegen bin ich auch sehr, sehr gespannt aufs zweite München-Wochenende oder ob wir uns jetzt einfach mal so ein bisschen auch auf einem Plateau befinden. Du kannst nicht jedes Jahr höher, größer weitermachen. Deswegen ist auch normal, dass es irgendwann mal so ein bisschen stagniert. Und das soll jetzt auch nicht super negativ klingen. Aber so, also so ehrlich geil, muss man sein.
Mega gut, ja.
Aber es war jetzt kein 10 von 10 Stop, wo du sagst, ey, wow, das war unfassbar. Sondern es war ein guter Stop, es war aber kein 10 von 10 Stop.
Nee, da gehe ich mit, dass es keine 10 von 10 war, aber es war trotzdem eine 8,5. Also es war trotzdem echt richtig gut, es hat echt viel Laune gemacht, sportlich hat es viel hergegeben. Die Leute waren echt alle freundlich und haben sich alle benommen, zumindest mal am Wochenende, unter der Woche dann ein, zwei Sachen auf dem Gelände passiert, wo man sich dann denkt, okay, gut, da haben Leute hier unsere Baustellenzäune, Zaunschilder kaputt geschnitten, wo man sich dann wirklich fragt, ey, was geht mit euch? Also brennt ihr oder was? Es ist halt auch immer noch Eigentum von anderen Menschen und da gehst du nicht hin und schnibbelst das kaputt. Ey, und wenn ich das irgendwo sehe, ne, dann viel Spaß. Also ihr werdet das restliche Wochenende nicht mehr erleben. So viel kann ich euch da versprechen. Weil man dann rausgeworfen wird. Jetzt nicht, weil ich die Leute verprügel.
Weil Bank die Leute K.O. schlägt.
Ja, genau das wollte ich damit sagen. Alles in allem war schon ganz gut. Und sportlich hat es natürlich auch einiges geboten, ne? Viele schöne Storylines, die drin gesteckt haben.
Ja, aber wir können ja gerne mal ein bisschen bei der Storyline anfangen im Herrenteil im Erfeld. Ich meine, ey, Walle Schneckenburger und unser Bibelbumser, wie wir ihn getauft haben, gehen aus der Quali Seed 6, was ja schon nochmal was anderes ist, wie jetzt Quali Seed 1 oder so. Erstmal ins Hauptfeld und dann durch bis ins Finale spielen. Ein grandioses Finale, sind drauf und dran, auch da tatsächlich Luis und David in die Schranken zu weisen, verlieren das dann hinten raus in 3, aber waren für mich die Storyline. Und die haben sich auch so wirklich reingegrindet in dieses Turnier, weil ich kann mich noch erinnern, wir saßen quasi bei jedem einzelnen Spiel und ich habe fast jedes Spiel von den beiden auch kommentiert, immer so oben und meinten, ja okay, ey, das erste Spiel war Wahnsinn, aber irgendwann ist jetzt diese Cinderella-Story auch zu Ende und die fallen dann auch irgendwann mal so ein bisschen ab, weil die haben ein extrem gutes Niveau gespielt. Ist jetzt nicht irgendwie so, dass die sich durchs Turnier durchgemogelt haben und auch ein bisschen Glück hatten mit der Setzung. Und
mit Angelos Charisteas mit einem Kopfball dann Europameister geworden sind, sowas.
Quasi wie die Griechen 2004, sondern das war nicht so. Die haben einfach extrem gut gespielt und wir vor jedem Spiel immer so ein bisschen gesagt, ja, also jetzt mal Piano, das kann jetzt auch gleich ganz deutlich in die andere Richtung gehen. Aber der Moment war nicht einmal an diesem Wochenende existent, weil die haben unfassbar gespielt. Der Yannick Bibelräder hat abgewehrt wie ein Wilder. Und Valentin Schenkenburger richtig gut geblockt. Die haben richtig viel Spaß gemacht. Deswegen auch vollkommen verdient am Ende einen zweiten Platz gemacht. Und dieses Wochenende sind sie nicht mal in der Quali drin. Weil eben die Punktesituation so ist, wie sie ist. Das ist krank.
Aber gibt's, also hast du irgendwelche Insights, ob da noch Potenzial auf ein, zwei Absagen bestehen, dass sie nachrücken könnten? Weil, also sie sind, glaube ich, erst danach.
Erst danach, oder? Ja, aber okay. Also soweit ich weiß, ist ist das Teilnehmerfeld set. Also außer da ist jetzt noch irgendjemand mit einer Verletzung, der da kurzfristig rausgeht, aber nee, also ja, okay. Ich glaube, das wird ein Wochenende ohne die beiden, die da auf zwei eingelaufen sind.
Ja, das ist schon wirklich Wahnsinn, muss ich auch echt sagen, weil die haben eine wirklich geile Performance hingelegt und man hat ihnen ja auch echt angemerkt, die werden von diesen Fans getragen.
Also, 100%.
Ich kannte die beiden Jungs vorher gar nicht, also habe die Namen vorher auch noch gar nie irgendwo gesehen und das erste Spiel von denen dann moderiert und habe dann nur im Publikum wahrgenommen, okay, gut, war jetzt nicht nur eine Anmoderation, die sich Yannick und Martin da zurechtgelegt haben. Die haben wirklich Fans hier. Also die haben wirklich Leute, die sie vorantreiben. Und aus Schneckenburger wurde dann, aus Bibelrieter wurde dann als erstes Bibelbums. Und da habe ich dann mal einmal gefragt, okay, gut, ist sein Kollege dann auch der Schneckenbumser? Ja, und so waren dann Bibelbums und Schneckenbums entstanden. War eine gute Zeit. Und die haben sich echt einfach komplett tragen lassen und sind von dieser Magie auch einfach wie auf Wolken getragen worden. So, du hast es wirklich gemerkt, dass sie einfach befreit durch dieses Turnier gehen. Und das hat unfassbar viel Spaß gemacht zuzugucken, weil die mit einer Leichtigkeit gespielt haben, wie du sie sonst auf dem Beachvolleyballfeld echt selten siehst.
Ja, und ich fand, also gerade weil du die Unterstützung auch für beide nochmal angesprochen hast, der Samstag, wo sich dann einfach quasi, ich glaube, es war die Gruppe sogar von Yannick, die eigentlich normale Tickets hatten, dann aber upgegradet haben auf VIP-Plätze und dann einfach so wirklich Samstag quasi sowohl beim ersten als auch beim zweiten Spiel und die hatten ja den kleinen Sundowner dann im VIP-Bereich quasi am Feld saßen und Yannick und Valle dann auch immer wieder nach so Highlight-Rallies da immer abgeklatscht haben, wenn sie irgendwie in die Auszeit gegangen sind, da dann auch nochmal vorbeigegangen sind und das musste ich ja so pushen, wenn da deine 10 Mann irgendwie direkt am Feld sitzen. Und du gerade auch merkst, ey, ich spiele verdammt gut gegen Teams, die eigentlich nominell besser sind als ich. Also das Wochenende muss ich für die beiden so, so geil angefühlt haben. Und umso bitterer ist es, wenn du dann jetzt nächste Woche zugucken musst und dir eigentlich so denkst, Mann, ey, gegen den habe ich noch vor 3 Tagen gewonnen. Und auf dem Court stand ich auch noch und hab ums Finale gespielt. Das ist dann auf der anderen Seite wieder bitter. Aber ey, so ist die GBT. Das sind viele gute Teams mit vielen, vielen Punkten. Und trotzdem irgendwie schön, dass es solche Storylines immer noch gibt.
Ja, da auch nochmal einmal kurz ein Take zu, muss ich auch sagen, von den 10 Jungs von Valentin und Yannick, ich muss echt noch mit den Namen warm werden, ne? Also ich habe die noch nicht intrinsisch drin. Genau der richtige Move, wirklich genau der richtige Move zu sagen, ey yo, hier passiert irgendwie was Magisches. Lass das so geil machen, wie es nur irgendwie geht. Da sind noch VIP-Plätze, runter da, komm, wir trinken uns den ganzen Tag ein rein. Wir sind so nah an unseren Jungs dran, wie es nur irgendwie geht. Extrem guter Move und wird auch für immer ein Wochenende bleiben, was du für immer im Kopf haben wirst. Also wovon du deinen Enkeln noch erzählen wirst. Damals hier bei diesem magischen München-Tour-Stop, Publikum hat dann auch gebrannt und diese geile Storyline, die dann geschrieben wurde, muss ich wirklich sagen, GG's. Es ist halt auch einfach geil, ne? Luis Cubo gewinnt sein erstes Turnier, aber die Storyline des Turniers ist der zweite Platz.
Ja, ja, man, da kann Luis Cubo auch noch 16 Turniere gewinnen, wenn du aus der Quali Seed 6 bis ins Finale gehst, dann ist das schon nochmal ein Ticker weiter oben. Aber ey, Turniersieg für David und Luis ist natürlich auch gerade für Luis der erste, für David ist es, glaube ich, der 13. gewesen. Ist es auch ein... Also besser kann natürlich so eine Partnerschaft nicht losgehen. Und auch die haben gehen das Turnier ja quasi an mit einer Niederlage gegen die Österreicher, die sie dann aber wieder am Sonntag im Halbfinale schlagen. Auch im Finale, du spielst natürlich eigentlich so ein bisschen auch gegen Stadion, weil der Bibelbumser und Walle Schneckenburger hatten natürlich schon die Münchner hinter sich. Verlierst den ersten Satz, kommst dann aber zurück und grindest dann hinten raus. Man da auch Riesenrespekt. Und deswegen, also natürlich, alle reden über Yannick und Valle, aber dass die so auf den ersten Anlauf direkt das Turnier gewinnen, ist auch nicht selbstverständlich.
Nee, das ist definitiv so. Also hat auch da richtig gut gematcht und Luis Cubo hat mir das Wochenende unfassbar gut gefallen. Also was der alles ausgegraben hat, das hat seinesgleichen gesucht. Viele Highlights auch mit dabei gewesen. Kann man echt nur den Hut vorziehen, dass die beiden sich so gut zusammengefunden haben. Ey, und Luis Cubo ist auf dem Weg, eine fucking Tourlegende zu werden. Also, letztes Jahr Timmendorf, schreit das ganze Stadion, düpp, 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 Cubo Wegner. Und dann wird Laura Ludwig verabschiedet. Und eigentlich soll da angestimmt werden, düpp, 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 Laura Ludwig. Und das ganze Stadion schreit, düpp, 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 Cubo Wegner, düpp, 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 düpp. Und jetzt dann hier auch so eine Storyline, dass mit David dann das erste Turnier spielt und dann direkt gewinnt. Ey, das hat richtig Potenzial in den nächsten Jahren, dass Luis Cubo eine Riesenlegende auf deutschem Boden wird.
Ja, also ja, der wird erstmal wahrscheinlich noch ein bisschen besser werden. Und jetzt aber auch, und das weiß er, glaube ich, auch selber, das ist eine Riesenchance auch einfach für ihn jetzt, ne, diese zweite Tourhälfte mit David Wolle zu nehmen. Die werden auch am zweiten München-Wochenende extrem gut sein, die werden auch in Berlin extrem gut sein. Und ich habe sie hier im anderen Podcast bei Jonathan Rott auch schon quasi in ein Timmendorfer Halbfinale reingequatscht, dass ich da eigentlich fest mit ihnen rechne. Und deswegen dann, natürlich, man, David wird nach der Saison aufhören und wird dann quasi als Tourlegende abtreten, aber Luis Cubo, ohne ihn da jetzt direkt reinreden zu wollen, der hat eine gigantische Zukunft da vor sich, wenn das so weitergeht. Das ist auch einfach ein geiler Zocker, Mann. Den guckst du ja auch einfach extrem gerne zu, mit dem kannst du dich identifizieren, mit dem fieberst du mit. Der hat diese, man ist für mich Frontrunner auf den Best Defender Award in diesem Jahr. Deswegen, ich bin da extrem gespannt auf all das, was da noch kommt.
Boah, aber finde ich tatsächlich spannend, gerade wenn du dann jetzt sagst, du redest ihn dann schon in ein Timmendorf-Halbfinale rein. Stand jetzt, was sind deine Timmendorf-Halbfinals? Welche vier Teams siehst du drin? Finde ich ein geiles Thema.
Ja, also geht ja erstmal los mit, wenn wir jetzt mal so jegliche Turnierbäume außen vor lassen, dann sage ich ja, trotzdem, ja, Elas Wickler werden es irgendwie schaffen, Sven und Lukas werden es schaffen. Dann sage ich, Paul und Louis werden auch irgendwie durchgehen und dann gibt es meistens irgendwie so ein viertes Team, was sich da irgendwie reingrindet und das soll jetzt nichts irgendwie in Richtung von Max und Philipp gehen, die natürlich kein gutes Turnier gespielt haben, wissen sie auch selber, aber die auch die PS haben, um in Timmendorf in einem Halbfinale zu stehen. Man, Momme und Thilo haben die PS da irgendwie ins Halbfinale durchzugehen. Aber ich,
die Sagis.
Die sind natürlich, die sagen, man guckt, die Sagis spielen auf internationalem Boden eine Wahnsinnssaison und trotzdem sage ich, dass, das Cubo Ponywatz in Timmendorf ein Halbfinale spielen.
Cubo Watz sehe ich im Viertelfinale rausgehen. Elas Wickler und Sven und Lukas sind natürlich gesetzt. Also muss man dann natürlich erstmal gucken, wie sich der Baum entwickelt. Aber im Normalfall werden die beiden dann da durchgehen. Paul und Louis gehe ich mit und ich nehme die Sagis. Also das sind meine vier. Ja, bei den Frauen sowieso meistens schwieriger zu predikten, aber bevor wir da bei den Frauen drüber schnacken, lass mal kurz das Frauenfeld aufgreifen hier für München 1, weil, ey, Props an Mary Schieder, Props an Hanna-Marie Schieder, wie die sich jetzt in dieses Wochenende reingekämpft hat, nachdem die Saison überhaupt nicht losgehen wollte. Also letztes Jahr ging diese Cinderella-Story zwischen ihr und Carla Borger ja auch überhaupt zuerst richtig los, ne? Also sie da, glaube ich, interimsweise erstmal nur ein Turnier zusammengespielt haben, aber dann ein, zwei Konstellationen sich gelöst haben und sie dann gesagt haben, ja, ey, warum nicht? Carla hat sich so ein bisschen in Mary verliebt, weil sie sagt, ja, nee, die macht das so erwachsen, die macht das so cool, auch wenn sie noch so jung ist. Und dann kam jetzt aber halt eine Phase, wie sie in dem Leben einer jungen Athletin kommt. Also dann geht halt mal nicht alles aus einer Hand, dann kommt nicht alles aus einem Guss und dann fängt irgendwann der Kopf halt auch an mitzuarbeiten. Und das hast du bei Mary halt richtig gemerkt. So, dass sie echt extrem damit beschäftigt war, dass die letzten Wochen überhaupt nicht liefen, dass sie nicht befreit aufspielen konnte. Und dann hat sie sich aber mit 1-2 scheppernden Bällen in dieses München-Turnier reingewuchtet. Also erstes Spiel ja auch wirklich nicht gut gewesen von den beiden am Donnerstag. Aber Freitag hast du dann, Samstag hast du dann echt gemerkt, okay, gut, da löst sich jetzt gerade irgendwie was in deren Viertelfinale. Und danach Mary auch wieder richtig gut gespielt. Und wenn du Carla Borger eine starke Partnerin an die Seite setzt, ja, dann wird es meistens ein erfolgreiches Turnier. Und das hat sie jetzt an diesem Wochenende gezeigt. Man hat im Jubelschrei auch wirklich gesehen, wie viel ihr das bedeutet hat. Und deswegen kann ich da wirklich nur meinen Hut vorziehen, was Carla und Mary sich dieses Wochenende zusammengespielt haben. Das war große Kunst.
Ja, also würde ich bei vielen mitgehen. Ich fand Mary über die Saison, also erinnere dich mal an Düsseldorf. Klar, das Ergebnis ist nicht gut gewesen. Ich fand Mary aber schon auch in Düsseldorf gut. Da war es schon auch eher, glaube ich, Carla, die so ein bisschen nicht so richtig auf dem Dampfer war. Was jetzt in München gerade bei diesem ersten Spiel ganz anders war. Warum gewinnen Mary und Carla das erste Spiel? Weil Carla Borger wirklich eine Konstante neben einer da noch sehr, sehr wackeligen Mary war.
Ja.
Und dann aber ab dem Viertelfinale komplett anderes Gesicht. Aber von beiden, die waren locked in und spielen das dann auch als einfach als etabliertes Top-Team auf dieser Tour dann auch runter. Gewinn das Finale dann auch, mein Gott, wenn du 15-13 im dritten Satz gewinnst, dann kann das auch in eine andere Richtung, scheppern. Aber trotzdem, man, das ist nicht selbstverständlich. Das hat man, glaube ich, schon auch dann auch bei beiden in der Reaktion nach diesem Finale gesehen, dass denen das schon was bedeutet, dass das auch einfach auch ein wichtiger Schritt jetzt ist vor einer EM, die da kommt. Das ist natürlich jetzt erstmal so, dass das erste große Highlight in dieser Saison ist. Deswegen, nö, hat mich gefreut für die beiden, gerade nach einem sehr, sehr wackeligen Freitag, weil ich kann mich erinnern, wir haben es kommentiert, ich glaube, Mary hat, und das wird sie selber auch so sagen, so schlecht angenommen wie, also hab ich noch nie gesehen, die hat einfach, die, also verlernt, wie man annimmt, komplett komische Sequenzen gehabt und sich dann aber aus so einer Situation auch noch rauszuziehen und zu sagen, ey, okay, komm, ich weiß, dass ich gerade nicht gut spiele, aber wir kriegen dieses Spiel halt noch irgendwie auf unsere Seite gezogen und dann stehst du am nächsten Tag auf, spielst viel besser in allen Elementen. Das ist schon extrem, also extrem respektvoll.
Ja, und ich glaube, da hat man bei Mary aber auch einfach gemerkt, wie wichtig dann ein Umfeld für sie ist. So, weil ist ja jetzt auch kein Geheimnis, dass sie aus München kommt, dass es für sie dann ein Heimturnier ist und dass sie dann mit ihrer Family und mit ihren Liebsten dann vielleicht halt an einem Freitagabend auch nochmal zusammensitzen kann. Dass sowas dann auch einfach nochmal extrem beflügelt. So, und dass das echt befreit. Und finde ich krass, wie sehr man dann auch Heimvorteil auch beim Beachvolleyball merkt. So wie so ein gesichertes Umfeld sich dann auch auf die sportliche Leistung niederschlägt. Und muss dann aber auch sagen, ich wünsche ihr alles Gute dabei, dass sie diese Leistung fortführen kann und dass sie es jetzt auch schafft, sich da zu stabilisieren. Weil wenn du nach ganz oben willst, dann ist das jetzt gerade ein Entwicklungsschritt, aus dem du lernen musst. So, und wo du dann auch wirklich sagst, ist eine wichtige Phase, aber die gehören auch dazu.
Gute Nachricht, das Jahr, nächste Turnier ist auch wieder in München, ist quasi wieder Heimturnier. Also du hast noch eine zweite Chance, quasi nochmal das Heimturnier-Wolle zu nehmen. Für mich ist trotzdem schöne Story, für mich ist trotzdem Marit die Storyline bei den Damen, ja, weil auch für die ist es das erste.
Ach nee, Marit ist
die. Die, nicht das erste Mal Hauptfeld spielt, die, wie gesagt, ja auch schon in Bremen Hauptfeld gespielt hat, letztes Jahr auch schon mal mit Paula München-Volley genommen hat, aber das war dieses Jahr schon nochmal anders, man Finale zu spielen, gerade dann auch so ein Halbfinale zu spielen gegen Melli und Lea, das ist nicht selbstverständlich. Ich finde Paula auch einfach wirklich gut, die ja quasi für die Saison nicht einfach kriegt, dann quasi da wieder eine neue Partnerin vor die Nase gesetzt, weil Jannis Finger noch nicht so ganz gesund war. Ich finde, die haben das zusammen auch extrem gut gemacht. Im Halbfinale hat sie, glaube ich, niemand vorne gesehen und das gewinnen sie einfach ehrlich und deutlich in zwei. Haben im Finale tatsächlich, glaube ich, bei 12-13 im dritten Satz auch nochmal eine große Chance auf einen Ausgleich und dann kannst du dich sogar mit einem Turniersieg krönen. Aber ey, selbst weil das jetzt nicht geklappt hat, fand ich das auch ein sehr, sehr respektables, fast zu negativ ausgedrückt. Ich fand es ein extrem gutes Turnier von den beiden.
Du spielst das erste Mal GBT-Halbfinale.
Respektabel, solide, ausreichend.
So, ich glaube, das dritte Mal überhaupt im Hauptfeld war es. Ja, war ganz okay, dass Marita Zweite geworden ist. Im Finale sind dann halt die Körner ausgegangen. Körner hast du dann auch gemerkt. So jung und unerfahren. Nein, natürlich nicht. War ein überragendes Turnier, was Marita und Paula da dann auch zusammen gespielt haben. Und vor allem Marita hat mich krass überrascht, weil bei Paula, ey, man ist es inzwischen fast gewöhnt. Man ist es fast gewöhnt, dass sie so einen geilen Scheiß spielt und dass sie es echt schafft, die jungen Mädels neben sich dann auch auf ein neues Niveau zu hieven. Und das hat sie jetzt an diesem Wochenende auch wieder geschafft. Ist vollkommen zu Recht MVP geworden und ist eine Silbermedaille, die sie sich sehr weit oben im Schrein aufhängen dürfen.
Ja, ich überlege gerade. Also, zweite Storyline ist Melly Paul und dieser Aufschlag. Ich habe ja, um das auch nochmal kurz abzurappen, Fantasy quasi den tödlichen Fehler begangen, Melly Paul um 8.50 Uhr am Freitag aus meinem Team zu werfen und habe mich bei jedem einzelnen Ass wirklich drüber geärgert. Die hat unfassbar aufgeschlagen. Das ist bei mir im Damen-Teilnehmerfeld sonst noch hängen geblieben. Aber ansonsten, glaube ich, habe ich keine Storyline mehr in München, die wir jetzt komplett vergessen.
Ja, also gerade wenn du Melly Paul nochmal ansprichst, dann muss ich nochmal auf mein Goated-Wettwochenende zurückblicken.
Das stimmt.
Also
das stimmt.
War wirklich, erstmal Kindersportwetten sind gefährlich, hier sind mit Risiken verbunden, hast du nicht gesehen. Aber ich wette ja nur um GBT-Coins. Also ich gehe da eigentlich immer mit dem Gedanken rein, kommt, Komm, schiebst es mal so ein bisschen an, verteilst ein paar Leute, ein paar Coins im Publikum und dann freuen die sich, dass sie ein Freibier bekommen. Wirklich, die Leute können setzen, was sie wollen. Ich sag denen, ey, yo, wer hat Bock zu wetten? Für wen bist du? Okay, Asse. Wie viele Asse macht Paula Schürholz in diesem Spiel? Und gebt denen dann meistens irgendwas vor und sagt dann, okay, gut, bei Paula jetzt nicht die krasseste Aufschlägerin. 2,5, drüber, drunter. Der Typ sagt drunter, ich sag drüber. Okay, gut. Paula, lange Zeit nur ein Ass. Im letzten Satz dann beim 12-10, zwei Asse, drei insgesamt im Spiel drei. Melli Paul, ich gehe hin, sag, okay, Melli, brutale Aufschlägerin, ich muss höher gehen. 7,5, was sagst du, drunter oder drüber? Der Zuschauer sagt, naja, 7,5, das wäre jetzt schon viel. Ich gehe drunter. Melli fucking Paul, 9 Asse in diesem Spiel. Was ist da los? Das war wirklich, das war einfach, das war gottlos. Ich bin 5 aus 5 gegangen dieses Wochenende mit echt wilden Calls dabei. Und das war wirklich, war geil. Hat sehr viel Spaß gemacht und fand ich gut. War eine schöne Geschichte, die da nebenher lief.
Also kommt gerne ab. Also Donnerstag, Quali, Freitag geht's Hauptfeld los und wenn ihr Bank seht, könnt ihr auch mit ihm um GBT-Coins wetten. Aber ihr müsst aufpassen, weil er ist. Ah, okay. Also ist bei dir quasi nur so ein. Ja gut, dann also dürft ihr nur wetten, wenn Bank auch moderiert und passt auf, er ist bis dato ungeschlagen.
Ja, das ist, ist so. Aber in dem Sinne, ich gebe euch auch die Freiheit. Ihr könnt mir wieder geben, was ihr wollt, dann wisst ihr auch, dass andere passiert. Aber ja, ich bin da sehr gespannt, was das Wochenende hergibt. Dann haben wir aber auch schon das Stündchen wieder voll. Und ich würde mal sagen, wir haben die Nein,
halt, stopp, wenn du halt, das halt, vergisst, Bank, halt, dann dachte ich jetzt...
Halt, stopp. 270 Rennen, keine Ahnung, wie viele es genau waren.
239.
17 Jahre, ja, 239. 15 Jahre Formel 1 Karriere. Ewig als das Talent bezeichnet. Er hat es in wahnsinnig vielen Autos probiert. Er ist mit seinem Renault in Deutschland kurz vor seinem ersten Podium in die Wand gebrettert. Es sah lange Zeit richtig gut aus. Dann kriegt er dieses Jahr einen grünen Traktor unter den Arsch gesetzt. Startet in Silverstone von P19 und in einer Aufholjagd, wie sie diese Formel-1-Welt noch nie gesehen hat, holt sich Nico fucking Hülkenberg sein allererstes Podium seiner Karriere. Und wirklich, ich war noch nie glücklicher über irgendeinen dritten Platz in der Formel 1, weil normalerweise, ja mein Gott, du guckst ja an, wer gewonnen hat, interessiert einen natürlich, was dahinter passiert, aber dass Nico Hülkenberg in diesem Traktor in grün auf 3 fährt, der Mann hat sowas von krass ein absolutes Top-Auto verdient und das hat er nochmal wieder bewiesen. Mit 37 Jahren, wirklich, du hörst doch irgendwann auf dran zu glauben, aber er nicht. Er arbeitet weiter, der visualisiert es weiter, wie er dann irgendwann auf diesem Podium stehen wird. Und wir wollen nicht vergessen, es ist ein Brite in Silverstone Sieger geworden. Ein Brite hat Silverstone gewonnen und die ganze Welt redet nur über Nico Hülkenberg und ich liebe alles daran.
Vollkommen zu Recht. Vor allem, also nochmal diese Storyline, er sitzt wirklich, ich mag deinen Ausdruck grüner Traktor, es ist wirklich eine Schrottkarre, mit dem der da rumfährt. Und er startet von P19. Das ist, es gibt 20 Fahrer, also relativ weit hinten. Und natürlich hat er Glück mit dem Rennverlauf. Aber mein Gott, der ist 240 Rennen und der war immer gut. Das ist ja wirklich, ist jetzt nicht so, dass das hier irgendwie so einer ist, der halt immer so auf den hinteren Plätzen rumdödelt. Nee, das ist schon ein extrem guter Rennfahrer, der halt irgendwie nie das Glück hatte, mal in einem wirklich guten Auto zu sitzen oder wie du es eben auch angesprochen hast, der auch ein, zwei Chancen einfach hat liegen lassen. Und dass der hat schon dreimal seine Karriere beendet, ist jetzt nochmal quasi wieder zurückgekommen. Und mein Gott, dem gönnt man es einfach wirklich, dass das dann jetzt hinten raus, auch dann vor allem die Storyline, man von 19 auf 3 vorzufahren, es muss gigantisch sein.
Ja, absolut. Und natürlich in den letzten Wochen hat er immer gute Ergebnisse eingefahren. Also Nico Hülkenberg wirklich eine geile Saison bislang. Dass er es schafft, in diesem Auto so solide zu fahren, es grenzt an ein Wunder. Aber ja, er hat es auf jeden Fall geschafft und vor allem sind dann natürlich auch wieder alle Diskussionen entfacht. Also ja, warum hat es nie für ein Top-Team gereicht? Und dann sagt ein Dr. Helmut Marko, hier Red Bull-Verantwortlicher dann auch noch, ja, wir haben schon auch mal über Nico nachgedacht. So ja, die werden sich auch in den Arsch beißen, weil er ist schon auch einer, der kann schlechte Autos gut fahren. Was passiert, wenn der Mann ein gutes Auto unterm Arsch hat? Und ey, nächste Saison da wird sauber übernommen. Da ist Audi mit dabei. Und da bin ich sehr gespannt, was die ihm da unter den Hintern setzen. Das kann funktionieren, Mann. Ich höre noch nicht auf zu träumen. Ich höre noch nicht auf davon zu träumen, dass Nico Hülkenberg es tatsächlich mal zumindest mal schafft, einen Grand Prix zu gewinnen. Ich wage es noch nicht, das Größere auszusprechen, aber träumen darf man ja.
Ja, erster Traum ist auf jeden Fall schon mal in Erfüllung gegangen. Aber dann, dann habe ich jetzt wirklich nichts mehr. Tour de France mache ich nächste Woche, das reicht jetzt von der Zeit nicht mehr.
Ja.
Weil wir nehmen, also nächsten Monat dann, würde ich sagen.
Ja, ja. Wenn wir dann wissen, wer die Tour de France gewonnen hat, das ist dann so. Aber gut, schön, dass wir wieder da sind, sage ich jetzt einfach mal so. Aber hat auf jeden Fall wieder viel Spaß gemacht. Jetzt auch zumindest mal die nächsten Wochen wahrscheinlich in der Regelmäßigkeit. Wann fliegst du in Urlaub? Fliegst du irgendwann in Urlaub? Fährst du irgendwann in Urlaub?
Nach der EM wahrscheinlich. Einmal kurz, ja, aber auch okay. Nur für eine Woche. Ja.
Ja, aber bis zur EM sollten wir es dann schon auch im wöchentlichen Rhythmus schaffen. Das ist in Ordnung.
Okay, dann nageln wir uns mal da drauf fest. Und ansonsten, ja. Ja, wir schaffen das. Wir schaffen das.
Wir schaffen das. Wenn Mutti sagt, wir schaffen das, dann schaffen wir das auf jeden Fall. Gut, in dem Sinne. Macht euch eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.